Ansichten. Zu Gast bei Radio Vorarlberg.
Johannes Schmiedle wünscht Ihnen einen schönen Abend und freut sich heute über einen Gast, der eine breite Palette an Lebenserfahrung und an Fähigkeiten mitbringt. Sein Name ist Gerhard M. Walch. M steht wofür?
Für Markus.
Warum Markus?
Markus war der zweite Name, den mir meine Eltern gegeben haben. Und ich bin sehr stolz auf diesen zweiten Namen, weil er viel mehr bedeutet. Interessanterweise sind in unserer Familie die männlichen Familienmitglieder beginnen mit G, die weiblichen mit M in ihren Vornamen. Und mit dem M-Punkt habe ich sozusagen auch eine weibliche Seite in meinem Namen, was für mich von der jungschen Psychologie herkommend auch mit meiner Anima, mit meiner weiblichen Seite in Verbindung steht.
Gerhard Markus Walch kommt aus Lochau und ist diplomierter Leib-, Atem-, Stimm- und Psychotherapeut in freier therapeutischer Praxis. Er ist aber auch Autor und Herausgeber von Büchern sowie Dozent an mehreren Carl Gustav Jung, fast besser bekannt als C.G. Jung-Instituten in Deutschland und der Schweiz. Gerhard Walch, ich heiße dich herzlich willkommen und bedanke mich, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Gerhard Walch, du warst in deinem früheren Berufsleben Beamter, ein Zöllner. Heute bist du Therapeut, wie gesagt, in freier Praxis. Gab oder gibt es nie den Wunsch zurück ins Beamtenleben?
Keinen Tag und keine Nacht. Diese Berufsentscheidung kam natürlich nicht von ungefähr her. Es war so, dass wir ja eigentlich, wenn wir ganz von vorne beginnen, muss ich bei meinen Ahnen beginnen. Mütterlicherseits haben wir die Seite der Südtiroler Bergbauern. Meine Mutter war das 13. von 14 Kindern von einem Südtiroler Bergbauernfamilie. Väterlicherseits komme ich aus einer Linie, die eine Beamtenlinie ist. Mein Vater war Zollwachebeamter, mein Großvater war Eisenbahnbeamter, mein Urgroßvater war Postbeamter und Adlerwirt in Klösterle und hat damit uns sozusagen diesen Weg in diese Beamtenlinie gelegt und hatte sozusagen noch einmal ein Stück von dieser Seite auch mit hineinzunehmen. Das war nach der Matura damals einfach auch die Entscheidung. Der Vater selber hat einfach gesagt so, ja, er würde mir jetzt nicht unbedingt das Studium nahelegen. Es wäre ihm lieber, ich würde gleich beruflich tätig werden und hier wäre gerade ein Job frei sozusagen. Und das war dann der Einstieg. Ich selber bin dann doch 12 Jahre in diesem Zollbeamtenberuf gewesen und bereue es nicht, denn ich habe damals vieles erlebt und gelernt und wertvolle Begegnungen und wertvolle Erfahrungen machen können. Bin damals auch gerade dann nach 12 Jahren habe ich dann diesen Schritt tun können in die Selbstständigkeit. Diesen Schritt konnte ich aber nur tun, da ich 7 Jahre lang zuvor mir die Möglichkeit gegeben habe, über nebenberuflich und über Zeitausgleich und über Überstundenausgleich auch verschiedenste Ausbildungen zu machen, die mir dann diesen Schritt ermöglicht haben.
Der Therapeut Gerhard Walch aus Lochau ist heute zu Gast. In den Ansichten, dieser Weg, den du beruflich gegangen bist und der zur eigenen Praxis geführt hat, ist ein außergewöhnlicher, weil du aus einer ganz anderen Ecke natürlich gekommen bist. Meines Wissens gab es einen Auslöser dafür, nämlich den Tod deiner Mutter.
So war es. Also es war so, dass gerade nach der Matura eben damals, beim Einstieg in den Zoll damals 1978, meine Mutter schwer erkrankt ist. Und diese Krankheit dann eben zum Tod führte innerhalb von 20 Monaten und wir doch einen sehr schwierigen Weg gegangen sind als Familie. Meine Schwester war erst 12 Jahre alt. Und also es war so, dass ich davor eigentlich ein sehr, kann wirklich sagen, oberflächlicher, junger Gymnasiast war. Und mit einem Schlag, kann ich sagen, innerhalb von 2 Jahren eine so tiefe innere Reifungsentwicklung durchlaufen hatte, die mich innerhalb von 2 Jahren mit diesen existenziellen Fragen konfrontierte, von Tod, von Vergänglichkeit, von Sinnfrage. Und das war sozusagen der Auslöser, weiterzugehen, mich um diese Fragen intensiver zu kümmern. Und das war dann der Einstieg auf einen anderen Weg.
Und Ausgangspunkt war die Zen-Meditation?
Es war so, dass ich dann in der Zen-Meditation 2 Jahre später, 1982, eine Form gefunden habe, damals bei Otto Kühne, der als erstes im Bildungshaus Bad Schuns neben damals noch Dr. Nemetz in St. Gerold die Zen-Meditation hier in Vorarlberg weitergegeben hat. Und es war für mich damals ein ganz unmittelbares Erlebnis, zu sehen, dass da gibt es eine Form der Meditation, die so einfach und so gegenstandsfrei einfach nur das stille Sitzen als Grunderfahrung hat und sonst nichts. Mir kommt dazu der Ausspruch Lao Tse's, der sagt, die Stille ist die größte Offenbarung. Und durch diese Stille haben sich mir Welten eröffnet, möchte ich jetzt so sagen.
Ist das nach wie vor auch die Bedeutung der Zen-Meditation für dich?
Es ist nach wie vor der Zugang der Zen-Meditation, aber die Zen-Meditation ist viel, viel mehr. Es lässt sich nicht in zwei Worten sagen. Die Zen-Meditation ist für mich eine Form der Meditation, die zwar aus dem Zen-Buddhismus stammt, die aber in ihrer gegenstandsfreien, stillen Sammlung, in dieser Präsenz und Gegenwärtigkeit Grundlage jeglicher Religion ist.
Machst du eigentlich nach wie vor täglich entsprechende Übungen?
Ich mache täglich meine Übungen, beziehungsweise habe wöchentlich meine Gruppen. Das heißt, ich bin seit 1982, das sind jetzt 33 Jahre dran, auch diesen Zen-Weg weiterzugehen. Ich habe jetzt jedes Jahr auch ein Zen-Session, wie das heißt, mit meinem japanischen Zen-Meister absolvieren können. Leider ist er jetzt schon im 83. Lebensjahr und vor einem Jahr jetzt hat er gesagt, er kann jetzt leider nicht mehr von Japan kommen. Und so war das jetzt, bin ich jetzt wieder auf der Suche nach einem neuen, für mich entscheidenden Zen-Lehrer, der mir hilft, auch auf meinem Weg immer wieder weiterzukommen.
Könnte man daraus ablesen, dass man von der Zen-Meditation vielleicht auch gar nicht mehr ablassen will und kann?
Es ist wie die Luft. Ich kann ohne Luft nicht leben, ich kann ohne Wasser nicht leben. Wir können ohne Stille nicht leben. Wir müssen das nicht auf den Begriff Zen, der heute auch modern geworden ist, festmachen. Es geht um die Stille. Und gerade in dieser lauten Zeit, gerade in dieser hektischen Zeit, sind wir alle herausgefordert, noch einmal einen Weg zu finden in die Stille. Denn dort kommen wir zu uns selber in unserer Tiefe. Und nur dort finden wir zu dem, der wir eigentlich sind.
Und meinst du, dass wir dafür einer Anleitung bedürfen?
Wir brauchen diese Anleitung deswegen, ich erlebe es, ich gebe alle halbe Jahr wieder einen neuen Einführungskurs, schon seit 33 beziehungsweise inzwischen 30, gut 30 Jahren gebe ich selber Zen-Kurse. Es ist immer wieder so, die Erfahrung, wenn Menschen sich, ohne dass sie eine Vorerfahrung und eine Anleitung mitbringen, hinsitzen in die Stille, meinen sie zum Ersten, das ist das Einfachste überhaupt. Ich setze mich in die Stille und alles ist gut. In Wirklichkeit ist es aber so, dass es allen gleich geht. Sie setzen sich hin und dann spüren sie erst, was für ein Lärm in ihnen ist. Welche Unruhe, wie viele Gedanken, wie viele Bilder, wie viele emotionale Regungen in uns erst hochkommen in dem Moment, wo ich mich in die Stille hinsetze.
Ich schlage vor, Gerhard Walch, wir spielen eine kleine Musikbrücke und wir lernen dann den Therapeuten, Buchautor und Künstler Gerhard M. Walch noch näher kennen.
Gerne.
Der Therapeut Gerhard Walch aus Lochau ist heute zu Gast bei mir in den Ansichten. Ich habe es erwähnt, du wirst diplomierter Leib-, Atem-, Stimm- und Psychotherapeut. Es klingt wie eine Vollmassage für den Menschen. Wie kommt es dazu?
Es war so, dass ich schon in den 1980er Jahren, noch während meiner Zollbeamtentätigkeit, die Möglichkeit hatte, sowohl über Todtmoos Rütte im Schwarzwald über das Dürkheim-Zentrum, als auch in München im Stadtzentrum der sogenannten existenzialpsychologischen Bildungs- und Begegnungsstätte mich über 7 Jahre ausbilden zu lassen und habe dort mit Freuden erlebt, dass es eine Therapieform gibt, in der wir nicht nur die Tiefenpsychologie nach C.G. Jung und Erich Neumann mit der Traumarbeit, mit den Grundlagen dieses inneren Weges vom Seelischen her erleben, die mir dann auch die Möglichkeit gab, die Psychotherapieanerkennung zu bekommen, sondern dass dieser therapeutische Ansatz kombiniert war mit einem Leibbezug, mit der personalen Leibtherapie, wie Dürkheim das nannte, mein erster großer Therapie- und Meditationslehrer nach Otto Kühne.
Warum ausgerechnet Leib, Stimm und Psychotherapie?
Der Leib, wenn wir das von Dürkheims Richtung her beschreiben, ist mehr als der Körper. Wir betonen deswegen den Leib, weil der Leib der lebendige Leib ist. Der Körper ist der tote Korpus. Das heißt, der Leib umfasst den ganzen Menschen in all seinen Gebärden, in seinem Atem, in seiner Sprache, in seiner Stimme. Das heißt, wenn ich den Menschen in seiner Ganzheit behandeln möchte als Therapeut, muss ich den Leib mit hineinnehmen, denn nur dann kann ich seinem Wesen gerecht werden und nur dann kann ich auch in einer Ganzheitlichkeit den Menschen begleiten, der gerade auch, und das ist auch mit ein Schwerpunkt meiner Arbeit, auch psychosomatische Themen mit hineinnimmt, der gerade auch leibliche Erfahrungen mit hineinnimmt, der auch Übungswege mit in die Therapie integriert und damit auch Wege ermöglicht, wo die Menschen nicht nur Klienten oder Patienten werden, sondern auch Übende.
Wir sind ausgegangen vom Tod deiner Mutter und deiner eigenen Erfahrung des Schmerzes. Hast du daran gespürt, es geht mir selber besser?
Ich habe vor allem erlebt, ich muss für mich eine Antwort finden auf die Frage nach Tod und Vergänglichkeit. Ich habe mich die ersten Monate nach ihrem Tod intensiv mit den Fragen des Todes auseinandergesetzt, insbesondere mit den Totenbüchern der verschiedenen Traditionen der Weltreligionen, sowohl vom christlichen bis hin zum tibetischen Totenbuch, bis zu den ägyptischen Totenbüchern, und habe erlebt, dass hier ein Weisheitswissen schon seit Jahrtausenden uns zugrunde liegt, wo wir schöpfen können in solchen Krisenphasen unseres Lebens und wo wir Antworten finden für diese Frage nach dem Wohin und Woher.
Ich bleibe noch ein bisschen lebenspraktisch. Also du öffnest dann eine Praxis. Das heißt, du hattest einen gesicherten Kunden, Patienten oder Klientenstock, ja, wie immer das nennt.
Es war so, wenn ich noch einmal auf den Zoll zuerst zurückkomme, war es so, dass mir natürlich jeder gesagt hat, du bist doch verrückt, du bist pragmatisierter Beamter. Ich war der dritte Mann sozusagen am Autobahnzollamt in Hörbranz bei fast 200 Leuten. Ich war Leiter der Vormerkabteilung. Ich hätte eine super Karriere können sozusagen hinlegen und habe trotzdem diesen pragmatisierten Beamtenberuf aufgegeben. 3 Jahre später wurde das Autobahnzollamt in Hörbranz geschlossen und jeder, der vorher gesagt hat, du bist verrückt, hat gesagt, du hast den richtigen Zeitpunkt erwischt und du hast das einzig Richtige getan, nämlich frühzeitig dich so weit schulen zu lassen auf den Weg, der deinem Wesen entspricht, und hast jetzt schon das verwirklichen können, was dir auch von innen her als Berufung und nicht nur als Beruf aufgegeben wurde. Geholfen hat mir natürlich, dass ich schon 1990 nach meiner Ausbildung dann an die Landesregierung herangetreten bin, damals noch bei Dr. Romberg und Herrn Walter Stefani, die Möglichkeit bekommen habe, mit meiner atemtherapeutischen Ausbildung, die ich auch in München gemacht hatte, mit Ärzten zusammenzuarbeiten und eine Reha-Regelung zu finden, wo mir bis heute Menschen auch mit Reha-Schein zugewiesen werden und ich sozusagen auch über die Landesregierung die Atemtherapie abrechnen kann. Und da habe ich gewusst, ab jetzt ist die Tür offen, dass ich davon überhaupt finanziell leben kann davon und dass ich den Schritt tun kann in die eigene Praxis. Das war der Schritt.
Wie wichtig ist dir das eigenständige Arbeiten, dass du dein eigener Chef bist?
Das ist mir 100% wichtig. Ich spüre, dass mein Beruf und meine Berufung eins sind. Das heißt, meine Berufung kann ich nur leben, wenn ich nicht über mir jemanden habe, der mir vorschreibt, wie ich zu tun habe, sondern wenn ich aus dieser ganz persönlichen Erfahrung, persönlich auch im Urwortsinne personare, aus dieser hindurchtönenden, stimmigen Erfahrung heraus da sein kann in meiner beruflichen Erfahrung, sowohl in der Therapie mit einzelnen Menschen als auch in der Arbeit mit Gruppen.
Der Lochauer Therapeut Gerhard Walch ist heute zu Gast in den Ansichten. Ich möchte nochmals nachfragen, Leib-, Atem- und Stimmtherapie, wie sehen solche Therapiestunden aus?
Ja, diese Leib-Atem-Stimmtherapie ist immer in Verbindung auch mit der Psychotherapie. Das heißt, ich nehme das, was der Mensch braucht. Der Mensch sitzt mir gegenüber und ich schaue, ich lasse ihn zuerst sprechen, was ihm am Herzen liegt. Und wir schauen, mit welcher Ebene, mit welchem Werkzeug sozusagen, kann ich hier am besten helfen? Was entspricht dem Wesen des Menschen, der mir gegenüber sitzt? Und da gibt es Menschen, wo wir vielleicht nur mal eine Stunde im Gespräch sind, aber es gibt auch andere Menschen, wo ich spüre, dass ich über das Gespräch nicht wirklich herankomme an seine Themen und dass wir über den Leib eine ganz andere Ebene finden, wo sich der Mensch dann öffnet und damit auch innere Themen, die sonst im Verborgenen bleiben würden, hervorkommen und damit auch etwas zum Vorschein tritt, das dann gerade auch über den Leib sich wandeln kann. Es geht ja letztlich um Wandlung. Das ist für mich ein ganz wesentliches Schlüsselwort.
Welche Defizite verspüren Menschen, die sich an dich wenden?
Es sind ganz weit gefächerte Themen. Menschen, die zu mir kommen, haben einerseits diese pragmatischen Anliegen, dass sie leiblich, vom Atem her, von verschiedenen psychosomatischen Beschwerden her mir auch von Ärzten zugewiesen werden oder direkt zu mir kommen. Aber es sind vor allem auch Menschen, die in Sinnkrisen stecken, die in Krisen an Lebensübergängen sind, ja sogar spirituelle Krisen, die mit irgendeiner Erfahrung aufgerüttet worden sind und die sie noch nicht einordnen können und die Hilfe brauchen, um wieder Fuß zu fassen. Es sind natürlich auch Menschen, die in belastenden Umbruchssituationen sind, die mit Krankheit, Tod oder Trennung konfrontiert sind. oder auch Menschen, die wie heute mehr denn je sowohl in Burnout-Situationen oder in Ängsten sich befinden, die heute immer mehr zunehmen.
Also es sind existenzielle Probleme und das Leib-Atem-Stimm-Therapie-Paket ist kein Luxuspaket.
Das ist kein Luxuspaket und das freut mich, dass du das so ansprichst, dass das kein Luxus ist. Nämlich ohne Leib gibt es keinen Menschen, ohne Atem gibt es keinen Menschen und ohne Stimme gibt es uns nicht. Das heißt, wenn wir den Menschen in seiner Ganzheit aufnehmen wollen und ihn wirklich ganzheitlich annehmen und verwandeln wollen auf seinem Weg, dann ist das notwendig sozusagen. Und wenn wir den Leib und den Atem und die Stimme mit hineinnehmen, haben wir nämlich auch eine Möglichkeit, dass wir einerseits dem Menschen auch Übungen mitgeben können, Leib-, Atem-, Stimmübungen in der Zwischenzeit zwischen den Therapiestunden, wo der Mensch auch selber sich helfen kann, sage ich einmal, wo es nicht nur von mir abhängig ist, dass ich ihm zeige, klar zeige ich ihm die Übungen und gehen wir in verschiedenste Formen auch der Leib-, Atem-, Stimmarbeit, aber er bekommt auch was mit, wo er selber an sich weiterarbeiten kann und damit auch mehr eigenverantwortlich wird. Und die Eigenverantwortlichkeit ist ein zentrales Thema überhaupt einer stimmigen und vor allem auch einer zielführenden Therapie.
Der Leib-, Atem-, Stimm- und Psychotherapeut Gerhard Walch aus Lochau ist heute Gast in den Ansichten. Für die Zen-Meditation gab es mit Karlfried Graf Dürkheim in Todtmoos-Rütte einen Pionier im deutschsprachigen Raum. Man stellt sich das von außen betrachtet, wenn einen ganz ungewöhnlichen Kosmos vor, in dem sich Graf Dürkheim, er ist 1988 meines Wissens gestorben, bewegte. War das auch so für dich?
Es war eine ganz einmalige erste Begegnung. Ich bin ja von Otto Kühne empfohlen worden, zu Dürkheim zu gehen. Otto hatte Dürkheim noch gekannt und er hat mir gesagt, ich soll dem Karlfried Graf Dürkheim liebe Grüße von ihm ausrichten. Ich bin da im Februar 1984 zu Dürkheim gekommen. Damals war er eben schon 88 Jahre alt und ich konnte nicht direkt an ihn herantreten. Ich bin da nach Todtmoos-Rütte gekommen, einem Bergdorf, wo 50 Therapeuten um ihn herum geschart waren und dort Meditation und Therapie angeleitet haben. Und ich habe mich dann im Sekretariat gemeldet und habe die Grüße ausrichten lassen an Dürkheim. Eine Woche später bin ich wieder in dieses Privatsekretariat, in seinem alten Schwarzwaldhaus, seinem Doktorhaus, wie das geheißen hat und heute noch heißt, gekommen. Und da sagte mir die Sekretärin, waren Sie der von Otto Kühne Grüße ausrichten ließ? Und ich sagte, ja. Und dann sagte sie, stellen Sie sich vor, ich habe heute die Todesanzeige von Otto Kühne bekommen per Post. Und ich war da wie getroffen. Ich war im ersten Moment sprachlos und sie sagte dann, ja, dann wird es sinnvoll sein, wenn ich mit Dürkheim selber sprechen kann. Und so kam ich zu Graf Dürkheim persönlich, kam da in sein Bürozimmer, einem recht dunklen, urigen Schwarzwaldzimmer, ganz ein 88-jähriger Greis sitzt mir gegenüber und sagt, Sie haben das Wort. Und ich sage, ich bin ganz erschlagen. Ich höre, dass der Otto verstorben ist, mein erster Meditationslehrer, der mich zu Ihnen schickt. Was soll ich tun? Und er sagt, treten Sie in die Fußstapfen von Otto. Er hat mir Bücher gegeben von ihm, Meditieren wozu und wie, die Übung des Leibes auf dem inneren Weg. Und als ich sagte, ich komme ja eigentlich aus der christlich-katholischen Tradition und bin eigentlich ursprünglich Ministrant gewesen und habe in der katholischen Jugend mitgearbeitet, sagte er, ja, das ist mir besonders wichtig, denn das war auch sein Anliegen von Dürkheim, diesen östlichen und diesen westlichen Weg zu verbinden. Das heißt, er schenkte mir dann sein Lieblingswerk, Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und darin, sagte er, kommt der innere Christus zum Ausdruck. Und der innere Christus ist die Dimension des inneren Transzendenten, wie er das benennt, die gerade auch in der Zen-Meditation immer mehr zum Vorschein kommen möchte. Dieser einmalige innere Wesenskern, der in jedem Menschen innewohnt. Das ist sozusagen das zentrale Thema. Und ab dem Zeitpunkt war ich so berührt und außer mir sozusagen, dass ich gewusst habe, hier geht's weiter. Und dass ich dann gleich mich entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Ich bin dann 1985 in Todtmoos gewesen und habe dann gesehen, es gibt eine umfangreiche Ausbildung in der von ihm begründeten initiatischen Therapie in München. Und das war die Hillegund Graupner, die mit ihm zusammen die personale Leib-, Atem- und Stimmtherapie schon in den 1970er Jahren entwickelt hat. Und bin dann zu Hillegund nach München gegangen und habe dort dann von 85 bis 89 die komplette initiatische Therapieausbildung gemacht, habe parallel dazu die Atemtherapieausbildung in München gemacht und eine Freundin von der Hillegund war die Hanne Marquardt, die Pionierin der Fußreflexzonentherapie, die hat gerade mit uns dann über 2 Jahre parallel noch die Fußreflexzonentherapie auch uns vermittelt. Und so konnte ich mit 1989 mit 3 Diplomen abschließen und habe damit eine wunderbare Voraussetzung gehabt, um dann in die freie Praxis zu wechseln 1990.
Ansichten. Zu Gast bei Radio Vorarlberg. Die Sendung Ansichten können Sie 7 Tage lang nachhören und als Podcast kostenlos downloaden. Wählen Sie dazu unsere Homepage vorarlberg.orf.at, Stichwort Podcast.
Der Therapeut Gerhard Walch aus Lochau ist heute zu Gast bei mir in den Ansichten. Gerhard Walch, interessant an deinem Lebensweg finde ich auch die Tatsache, dass du durch Meditations- und Therapiestudienreisen sozusagen die Meditationswelt dir erobert hast, also von Zen bis zu den Sufis. Und du beginnst im Zentrum in Japan. Hat es dort deine gelernte Praxis verändert?
Es war so, zum Ersten war es mir immer wichtig, diesen, nicht nur wie viele, die heute Zen anbieten, diesen japanischen Zen-Weg 1:1 nur hier anzubieten. Die meisten Zen-Lehrer hier bieten das so an, als würde ein japanischer Zen-Meister hier das weitergeben. Das ist nicht mein Weg. Mein Weg war immer der, den ich und warum mich auch so Karl Fried Graf Dürkheim angesprochen hat. Denn er hat beide Kulturen verbunden. Er hat den östlichen und den westlichen Weg zusammengebracht. Er hat den buddhistischen und den christlichen Weg ineinander zusammengefügt und eine Zen-Form entwickelt, die unserem westlichen abendländischen Geist näher ist. Deswegen auch der Bezug zu Leib, Atem, Stimme. Deswegen auch der Bezug zu einer Erfahrung, die gerade auch diesen abendländischen Geist mit berücksichtigt, wo innen und außen zusammenkommen. Dürkheim unterscheidet eben zwischen einer Wegkultur des Ostens und einer Werkkultur des Westens, die beide erst zusammen zu ihrer Fruchtbarkeit kommen.
Und Japan?
Und Japan 1989 mit Abschluss meiner Ausbildung in München bei der Hillegund Graupner, die kurz davor leider auch verstorben ist. Wir waren der letzte Kurs, der von Hillegund Graupner damals ausgebildet worden ist. Hillegund war selber als einzige Frau 2,5 Jahre in einem japanischen Männerkloster und hat intensivst diesen Zen-Weg begangen. Ich bin damals 1989 in diesem Kloster gewesen, über die Hillegund, die das eingefädelt hat, noch vor ihrem Tod. Und wir konnten in einer kleinen Gruppe von 7 Personen eine Studienreise nach Japan machen zur 700-Jahr-Feier vom Kloster Eigenji in Kyoto. Und dort habe ich meinen Zen-Meister kennengelernt, den Yamada Bunryo Roshi. Von dem Zeitpunkt an bin ich dann jedes Jahr zu ihm in die Sessions. Sessions sind Exerzitienwochen, wo wir ganz in die Stille gehen. Yamada kam jedes Jahr dann nach Todtmoos-Rütte und in die verschiedenen Dürkheim-Zentren in Europa, wo wir seither bis letztem Jahr, wo er auch jetzt diese Session-Arbeit niedergelegt hat, fast jedes Jahr mit ihm auch diesen Weg gehen konnten.
Du reist ja auch nach Kalifornien und New York und letztlich denkt man, im Lärm New Yorks zur Ruhe zu kommen, kann nur einer bestimmten Technik gelingen.
Da gibt es 2 Bezüge. Kalifornien ist einmal dieser starke Bezug auch zum Zen. Ich habe dort erlebt, wie noch bevor Zen in Europa Fuß fassen konnte, er von Japan nach Kalifornien gekommen ist. Über Suzuki Roshi damals, der bekannte Zen-Meister, war das San Francisco Zen Center der Beginn in den 68er Jahren damals. Dort haben sich verschiedene Zen-Zentren entwickelt, die ich großteils besuchen konnte, Green Gulch, vor allem auch das Tassajara Mountain Center, das in der Nähe des Pazifischen Ozeans sich befindet. Dort habe ich aber auch nicht nur die Zen-Tradition mir angeschaut, sondern habe den Bruder David Steindl-Rast besucht, der damals noch in diesem Kloster der Reformbenediktiner Santa Lucia auf 1000 Meter Höhe über dem Pazifik gelebt hat und der mich damals dann eingeladen hat, hinunter ans Meer in dieses Esalen-Institut. Das Esalen-Institut ist das weltweit bedeutendste Institut, das die ganzen neuen Formen der Therapie hervorgebracht hat. Ich erinnere nur von Fritz Perls über die Gestalttherapie bis hin zu Ken Wilber zur transpersonalen Psychologie. all diese Denker und grundlegenden neuen Therapieformen, die sehr verwandt sind, auch mit der initiatischen Therapie nach Dürkheim, sind von Esalen ausgegangen, wo mir damals Bruder David Steindl-Rass die Tür geöffnet hat dazu. Denn er hat gerade, wo ich dort war, auch ein Seminar dort gegeben. Und so hatte ich die Möglichkeit, direkt dort auch hinzukommen.
Du reist auch unter anderem nach Thailand und zum Himalaya und in Klammer steht Dalai Lama dahinter. Heißt das, dort gab es eine Begegnung mit ihm?
Es war so, ich war im Jahr 2000, hatte ich die Möglichkeit, in den Himalaya zu reisen, und zwar zur sogenannten Kala-Chakra-Initiation des Dalai Lama. Wir waren damals auch in einer kleinen Gruppe unterwegs, damals mit Holger Kallweit, der eigentlich ein Schamane ist und der den Schamanismus des Himalaya erforschte und uns an ganz spezielle Plätze, Kraftplätze am Himalaya führte. Und zwar genau in dieser Zeit, damals im Jahr 2000, wo Dalai Lama in Spiti, das ist ein Hochgebirgsort direkt an der tibetischen Grenze im Kloster Ki, damals auf 4000 Meter Höhe, diese 13-tägige Initiation weitergegeben hat. Und wir hatten damals die Möglichkeit, dort teilzunehmen. Da waren sicher ganz wenige Europäer dabei. Es waren fast nur tibetische Menschen und Mönche aus dem tibetischen Buddhismus. Und das war eine ganz tief berührende und faszinierende Erfahrung.
Und irgendwann studierst du noch die Sufis.
Genau, ich habe 1996...
Die Männer in den weißen Gewändern.
Eigentlich begann es schon früher durch dieses kleine Taschenbüchlein, ich ging den Weg des Derwisch. Ich hatte damals von dem Buch so angerührt, die Reise nach Antalya nur deswegen angetreten, nicht wie die meisten, die heute da nur zum Baden hinuntergehen, sondern um von dort aus, wie ich herausgefunden habe, einen Bus zu nehmen nach Konya. Konya ist der Ort, an dem der größte islamische Mystiker beigesetzt ist, nämlich Mevlana Celaleddin Rumi. Rumi hat für mich eine so große Bedeutung, denn er hat auch wieder diesen integrativen Weg beschritten. Er war offen nicht nur für den Islam und für die islamische Mystik, sondern auch für Christen, für Buddhisten, für das Judentum und für alle Weltreligionen. Und das, was mich beim Islam in dieser Form am meisten fasziniert hat und wo ich gerade auch in der heutigen Debatte, was den Islam anbelangt, als Heilmittel sogar eine große Möglichkeit sehe, dass wir uns beim Islam auf die Liebesmystik der Sufis beziehen. Wenn wir nämlich den Muslimen wieder auch klar machen, was sie selber für einen Schatz in ihrer eigenen Tradition haben, dann wäre das der Brückenschlag, den gerade auch Rumi über seine mystische Erfahrung und über diesen interreligiösen Dialog schon im 12. und 13. Jahrhundert uns vorgelebt hat. Und so habe ich das Grabmal Mevlana Rumis besucht und habe dort Derwische getroffen, damals den Haji Baba hat er geheißen, der uns eingeladen hat in seinem Privatraum, in ein Wohnzimmer, wo wir 30 Leute im Wohnzimmer gesessen sind und dann tanzende Derwische hereingekommen sind und wir über 4 Stunden ununterbrochen diese mystischen Mantren rezitiert haben und eine ekstatische und Trance-Erfahrung gemacht haben, wie ich das noch in keiner anderen Religion erlebt habe. Ich war damals überzeugt, dass es in der Spiritualität des Menschen nur eine tiefere Verwandlung gibt, wenn wir uns auch diesen Ebenen öffnen, die über unser kleines Ich hinausgehen und damit auch, wie Durkheim das nennt, transparent werden für diese Transzendenz und uns auch emotional berühren lassen. Mir kommt dabei das orientalische Sprichwort, wo das heißt, wenn du Menschen kennenlernen willst, ist das wie mit einem Diamanten. Du musst sie aus der Fassung bringen. Dann erkennst du den Wert.
Gerhard Walch, der Therapeut, der Dozent und Buchautor, besucht uns heute im Ansichtenstudio. Wer deinen Lebensweg verfolgt, erlebt eine fortlaufende Vertiefung deines Innenlebens. Auf dieser Wegstrecke kommt es zu einer Begegnung mit der tiefen Psychologie. Die entsprechende Person ist der Psychologe und Psychoanalytiker Erich Neumann. Ihn persönlich hast du ja nicht mehr kennengelernt, weil er ist 1960 gestorben. Aber er hat in den 1930er Jahren eine Ausbildung bei C.G. Jung in der Schweiz als dessen Schüler gemacht. Wen hast du zuerst kennengelernt, C.G. Jung oder Erich Neumann? Wer ist dir zuerst begegnet?
Zuerst war natürlich C.G. Jung. Aber gleich danach, und das ging Hand in Hand, schon in Todtmoosrütte, denn die Frau von Graf Dürckheim, Maria Hippius, Gräfin Dürckheim, hat noch ihre Lehranalyse in Jungscher Psychologie bei Erich Neumann gemacht und hat daher das Werk Erich Neumanns als zentrales Thema innerhalb der Jungschen Psychologie schon in der Tiefenpsychologie und Traumarbeit unserer initiatischen Therapieausbildung eingebracht. Und so war ich sehr berührt von Neumann deswegen, weil er über Jung noch hinausgegangen ist. Wir müssen uns das vorstellen, so wie Jung eigentlich eine Generation nach Freud gekommen ist, so kommt Neumann eine Generation nach C.G. Jung. Und Jung schreibt dem Neumann in seinem Hauptwerk Ursprungsgeschichte des Bewusstseins: Wenn mir ein zweites Leben beschert wäre, würde ich genau dort ansetzen, wo Erich Neumann ansetzt. Das heißt, Neumann ist sozusagen das zweite Leben von C.G. Jung, der über Jung hinausgeht und in ganz wesentlichen Punkten auch die Jungsche Psychologie revolutioniert und weiterführt. Das sind die Bereiche des Schöpferischen, das sind die Bereiche der Psychologie des Weiblichen und das sind vor allem auch die Bereiche der Bewusstseinsevolution, der Archetypen der Bewusstseinsentwicklung, wie er sie in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins beschrieben hat, die mich von meiner ersten Arbeit 1988, die ich darüber schon in der Abschlussarbeit bei der initiatischen Therapie geschrieben habe, nicht mehr losgelassen hat bis heute. Denn die Ursprungsgeschichte des Bewusstseins ist wie ein innerer Weg, der uns zeigt, welche individuelle Bewusstseinsentwicklung jeder Mensch durchläuft als innerseelische Erfahrungen, aber gleichzeitig auch, wie sich diese innerseelischen Stufen der Bewusstseinsentwicklung auch in kollektiven Erfahrungen von ganzen Völkern, von einer ganzen Tradition widerspiegeln. Und dabei hatte ich ein Grundhandwerkszeug auch mitbekommen, das mir gerade bis heute auch in der psychotherapeutischen Arbeit ganz besonders hilfreich ist.
Du lehrst ja auch an den C.G. Jung-Instituten in Zürich, Stuttgart und Dresden. Wer sind deine Studenten und welches Fach lehrst du?
Die Studenten, und da möchte ich jetzt gerade aktuell ansetzen, ich bin gerade 2 Jahre jetzt hintereinander am C.G. Jung-Institut in Dresden gewesen. Dort sind 100 Teilnehmer von Wochenendseminaren bei mir im Jung-Institut und es sind großteils Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, die sich weiterbilden, nachdem sie ihr Psychologiestudium, ihr Medizinstudium schon haben, im weiteren Aufbau in analytischer Psychologie, wo sie über 3 bis 5 Jahre verschiedenste Aufbaustudien machen, um den Analytikerabschluss in der Jungschen Psychologie zu bekommen. Mein Schwerpunkt dort ist eine 2-jährige Fortbildung von den Themen, die Erich Neumann in die Jungsche Psychologie eingebracht hat und die ich schon 2003 im großen Wörterbuch der analytischen Psychologie auch veröffentlichen konnte.
Der Lochauer Gerhard Walch besucht uns heute im Ansichtenstudio. Du hast nicht nur eine wissenschaftliche Seite, du hast auch eine kreativ-künstlerische mit Gedichten, Texten, Fotografien, Büchern. Ist das die logische Folge der Betrachtung seines inneren Selbst?
Es war mein Zugang. Ich habe schon nach dem Tod meiner Mutter, schon ab 1980, immer wieder Gedichte geschrieben und habe diese Gedichte auch als Ausdruck meines inneren Weges verstanden. Das heißt, es ist schon 1984 mir die Möglichkeit gegeben worden, über den Lichtheimer Verlag in Lustenau meine ersten Gedichte auch zu publizieren. Habe dann 1987 den zweiten Band Lichtwandlung herausgegeben. Der erste Band war Sinnfindung. Und habe dann weiter immer wieder auch innere Meditationserfahrungen in Gedichte gefasst. Die Gedichte sind für mich die Verdichtungen von Erfahrungen, wie das Gedicht ja schon sagt. Und damit auch die komprimierteste Form der Erfahrung, wie wir sie auch in den Haikus kennen, in der Zen-Tradition. Gerade die Zen-Meditation ist keine Meditation der Worte oder der vielen Worte, sondern der Verdichtung in die existenzielle Erfahrung.
Kämen wir alle bei entsprechender Geduld auf unsere künstlerische Seite?
Das ist nicht nur im Zen, sondern auch in der Jungschen Psychologie ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit. Das heißt, wenn wir Menschen begleiten, suchen wir im Sinne der Salutogenese, wie das heißt, der heilsamen Seite des Schöpferischen, der heilsamen Seite in der Psyche des Menschen Potenziale, die den Menschen wieder kreativ machen. Und über die Kreativität des Menschen kommen die Selbstheilungskräfte in Fluss und damit auch die Möglichkeit, dass über diese Selbstheilungskräfte die Menschen selber wieder zu ihrem Ausdruck, zu ihrer Bestimmung, zu ihrer Form der Verwirklichung kommen.
In einem Buch gibst du den Titel Wandlung zum inneren Himmel. Man könnte auch meinen, Gerhard Walch ist nah bei sich selbst angekommen. Wandlung zum inneren Himmel.
Genau. Ich habe diesen inneren Himmel, wobei das Wort Wandlung ist mir da ganz wesentlich. Aber der innere Himmel kommt von mir, von Angelus Silesius her. Dieser Zweizeiler, den viele von uns kennen, halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Hat mich so inspiriert, dass ich in diesem Buch über 200 kurze Epigramme, Zweizeiler, in der Nachfolge von Angelus Silesius geschrieben habe. Immer beginnend mit der Himmel ist in dir. Und damit auch innere Erfahrungen einer Dimension, die uns übersteigt. Mir kommt da auch Rilke in den Sinn, der sagt, wie ist das klein, womit wir ringen? Was mit uns ringt, wie ist das groß? Ließen wir ähnlicher den Dingen uns so vom großen Sturm bezwingen, wir würden weit und namenlos.
Da gibt es ja auch Seminare, Lesungen, Performances. Was reizt dich an der Begegnung mit Menschen?
Das Innere des Menschen, dann, wenn sein Wesen zum Ausdruck kommt, dann, wenn seine Maske fällt. In der jungen Psychologie sprechen wir von der Persona, der Maske. Wir alle brauchen unsere Masken in verschiedenen alltäglichen Bezügen. Die Frage ist nur, wie weit kann durch diese Persona unsere Person hindurchtönen? Wie weit kann dieser innere Mensch durch die äußere Erscheinung hindurchkommen? Karl Fried Graf Durkheim würde sagen, wie kommt der Karlfried durch den Durkheim durch? Oder wenn ich es auf mich beziehe, wie kommt der Gerhard durch den Walch? Das ist die Frage. Und wenn ich Menschen begegne, ist das für mich das Faszinierendste, der Moment, wo der Mensch, der innere Mensch, durch diese äußere Gestalt hindurchtönt. Personare.
Gerhard Walch, welchen Vorteil hat ein Mensch, der sich selbst so gut kennt? Wo liegen die Spitzen der eigenen Erkenntnis?
Die Spitzen der eigenen Erkenntnis liegen darin, dass einerseits eine gewisse innere Zufriedenheit da ist, die einfach auch, wo ich sage, ich habe schon in meinem relativ kurzen Leben, ich bin jetzt gerade 55 geworden, so viel erreicht, dass ich sage, das hätte ich mir nie erwartet, das könnten drei Leben sein eigentlich. Also irgendwo bin ich so dankbar. Da kommt mir mit dem Wort Dankbarkeit auch mein lieber Bruder David Steindl-Rast in den Sinn, den ich gerade auch erst kürzlich wieder getroffen habe. Ich bin so dankbar deswegen, weil ich die Möglichkeit gehabt habe, so früh mit Themen in Berührung zu kommen, die mich als Mensch unmittelbar gemeint haben und bis heute meinen. Und in diesem Gemeintsein und Berührtsein spüre ich, wie ich noch einmal hineingenommen bin in eine Dimension, die über das Raumzeitliche hinausgeht.
Und also schon fast göttlich?
Nein, ich will nicht sagen göttlich. Göttlich ist ein großes Wort. Es geht um eine Durchlässigkeit. Gleichzeitig ist der Himmel immer in uns. So wie Durkheim sagt, wir sind alle Bürger zweier Welten. Unser doppelter Ursprung zeigt sich ja gerade darin, dass unser äußeres Weltlich immer von einem inneren Wesen begleitet wird. Und dass es darum geht, beide Dimensionen zu entdecken, um damit unserem ganzen Menschsein auf die Spur zu kommen.
Erleichtert die Innenkenntnis den Alltag? Oder macht sie ihn schwierig?
Sowohl als auch. Es gibt natürlich in unserer hektischen und lauten Welt und in unseren doch nicht immer einfachen Situationen auch große Herausforderungen. Aber gerade da hilft mir auch der Zen-Weg, zu immer wieder Inseln der Ruhe zu finden, die innere Sammlung, das, was Durkheim das Hara nennt, die Leibmitte des Menschen, aus der heraus wir auch schweren Prüfungen oder großen Herausforderungen immer wieder auch gut begegnen können, sodass wir in unserer Mitte bleiben und doch unmittelbar situationsgemäß auch in einer Wohlspannung, die uns hilft, adäquat auch zu antworten auf die Fragen, die das Leben uns stellt.
Ist die Welt, wenn wir ganz zu uns kommen, ringsum überhaupt erträglich?
Wenn wir ganz zu uns kommen, dann ist die Welt, wie sie ist. Und es gibt da nichts zu ertragen.
Du hast es vorhin angesprochen, wenn wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs kommen. Dein Leben hat von außen betrachtet einen unglaublichen Weg genommen. Löst das bei dir selbst nicht manchmal auch neben der Dankbarkeit ein Staunen aus?
Staunen war von Anfang an da. Ich bin immer wieder erstaunt, mit welchen Menschen ich schon so früh in Begegnung in Kontakt gekommen bin. Meine Wegbereiter wie Durkheim, wie Otto Kühne damals, aber auch aus den verschiedenen Traditionen der Weltreligionen. Aber auch Menschen, wo ich immer wieder erstaunt war, was die in mir in Resonanz gebracht haben. Und das ist ein Resonanzthema, möchte ich fast sagen, dass wir wirklich zum Klingen kommen, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, wo wir spüren, dass wir zutiefst gemeint sind. Und das ist das, wo ich immer wieder in Staunen komme. Und über dieses Staunen dann auch erspüre, dass ich schöpferisch werden kann, weil damit schöpfe ich aus der Tiefe, aus der das Staunen hervorkommt.
Zum Schluss möchte ich noch anmerken und hinweisen darauf, dass du am Donnerstag, dem 4. Juni, 17 Uhr, also am Feiertag von Leichnam, zusammen mit Mechthild Neufeld von Einsiedel im Hypo-Landtagssaal in Bregenz eine Benefizveranstaltung für die Arbeit von Bischof Erwin Kreutler geben wirst. Was wird da dem Publikum von euch geboten?
Ich werde dort noch einmal meine Lieblingsgedichte vortragen aus meinem Sammelband, der 25 Jahre Gedichte und Texte umfasst, nämlich das Buch Wandlung zum inneren Himmel. Und werde dort zusammen mit Mechthild, mit der ich schon seit 1999 jedes Jahr eine Benefizveranstaltung gebe, die mit wunderbaren alten Renaissance-Blasinstrumenten, diesmal wird sie auf 13 verschiedenen Musikinstrumenten spielen, auch einen sehr meditativen Abend, beziehungsweise eine Matinee, um 17 Uhr wird das am Nachmittag, am Fronleichnamstag sein.
Soiree.
Eine Soiree, wie man das nennt, genau, werde ich dort gerade die Gedichte und Texte weitergeben, die mir am Herzen liegen. Vielleicht darf ich noch zum Abschluss ein Gedicht von mir vortragen.
Ein kurzes. Bitte ein kurzes.
Lebe. Vergänglichkeit ist Leben. Die Wandlung ist das Sein. Statt nach dem ewigen Streben, aufs Leben lass dich ein. Dort ist schon alles drinnen, das Dunkel und das Licht. Mit allen deinen Sinnen erleb sein Angesicht. Das Angesicht des Lebens blickt dich aus allem an. Kein Mühen ist vergebens, nichts ist umsonst getan. Das mühelose Mühen, Gelassenheit im Tun, das absichtslose Blühen, das in Bewegung Ruhen. Tauch ein in dieses Leben, das dich persönlich meint, empfang den tiefsten Segen, der dich mit allem eint. Tritt ein in das Geheimnis, das offen vor dir liegt und das für den geweiht ist, der mit Hingabe liebt. So lebe deine Liebe und lieb das Leben ganz. Im Herzen ist der Friede. Das Leben wird zum Tanz.
Vielen Dank. Zu Gast in den Ansichten war Gerhard M. Walch, der Autor, Herausgeber und Dozent. Er ist auch diplomierter Leib-, Atem-, Stimm- und Psychotherapeut in Lochau. Gerhard, ich danke dir für deinen Besuch im Studio und wünsche dir für dein weiteres Leben, privat wie beruflich, alles Gute. Tonmeister dieser Sendung war Franz Karl Fessler, Gastgeber Johannes Schmiedle. Wir danken für Ihr Dabeisein und Ihr Interesse und wünschen einen schönen Abend.